Einen wunderschönen guten Morgen von mir. Wisst ihr, was mir so ein Tisch unbewusst klar macht? Also manches ist ja ganz bewusst, aber manches passiert auch unbewusst. Der sagt mir, du bist versorgt. Es ist genug da. Also es ist sogar mehr als genug. Also ich könnte relativ lange davon essen und wahrscheinlich würde ich vieles gar nicht schaffen zu essen, bis es schlecht wird. Und in Deutschland scheint so ein Tisch Selbstverständlichkeit zu sein. Und wir könnten es nicht nur an Erntedank machen, so einen Tisch zu füllen, sondern wir würden es wahrscheinlich jeden Tag im Jahr schaffen. Das ist echt ein Privileg und ein gigantisches Geschenk, was uns Gott da gemacht hat. Es scheint eine Selbstverständlichkeit zu sein und doch ist es das auf keinen Fall. Wir brauchen gar nicht so weit gucken. Schaut nach England. Nein, ich will nicht schimpfen über den Brexit, aber doch wird irgendwie gerade deutlich, die haben zwar genug, aber an den falschen Stellen. Also es ist nicht an der richtigen Stelle und wenn wir innerhalb Deutschlands brauchen und in die Flutgebiete schauen, dann merken wir auch, es ist auch nicht in Deutschland selbstverständlich, dass Saat und Ernte einfach so ganz normal weitergeht, wie wir es kennen. Es scheint nur selbstverständlich zu sein, aber es ist es nicht, dass wir jeden Tag mehr haben, als wir brauchen. Wir feiern Erntedank und ja, es liegt natürlich dran, ob wir auch gesät haben, dass wir ernten dürfen. Aber das ist nicht alles. Es liegt natürlich auch dran, dass Gott seinen Teil und den größeren Teil dazu gibt, dass aus Saat irgendwann auch so eine coole, überreiche, in vielfältigster Form verarbeitete, in unserem Fall schon, Ernte rauskommt. Und dieses Beschenktsein gibt mir Sicherheit. Ich weiß nicht, wer von euch sich täglich einen Kopf drüber macht, was er essen soll. Also doch, wir machen uns einen Kopf, was wir essen sollen, aber nicht, dass wir was essen sollen. Und das ist ein gigantischer Unterschied. Also ich muss mich jeden Tag entscheiden, ob ich Müsli, Toast oder weiß ich was alles zum Frühstück essen könnte. Und dann sind wir noch nicht beim Mittagessen, ja? Dann stehen wir im Regelfall nicht vor dem Kühlschrank und fragen uns, was wir essen, sondern nur, was wir essen. Und das gibt mir eine Sicherheit. Ich denke nicht darüber nach. Ich weiß, es gibt vielleicht auch den einen oder anderen unter uns, bei dem es materiell enger ist, der schon auch mal einen Tag darüber nachdenkt, was esse ich denn heute? Aber anders als ein Afrikaner, der jeden Tag drüber nachdenkt, was esse ich denn heute? Also ihr merkt, das gibt uns eine Sicherheit. Und trotzdem vergessen wir es oft und es ist selbstverständlich. Bist du dankbar für das, was du bekommst? Wie gesagt, das liegt vieles nicht in unserer Hand. Manche haben wenig, weil sie mit ihrer Gesundheit kämpfen und nicht so arbeiten können. Andere haben zur richtigen Zeit einfach das Richtige angepackt und ihr Leben lang ausgesorgt. Aber war das alles eigener Verdienst oder war das auch oft Geschenk Gottes, der uns überreich gibt, zur richtigen Zeit beschenkt? Und jetzt spannend, natürlich könnte ich jetzt lange über das Materielle reden heute, aber ich will heute an Erntedank mal nicht über das materiell Beschenkte reden, sondern über das geistlich Beschenkte. Ja, also wie oft freust du dich, dass wir geistlich beschenkt sind? Dass wir nicht selbstverdient haben dürfen, dass Gott uns so nimmt, wie wir sind. Wir sind beschenkt, auch darüber hinaus. Und der Text heute, den habe ich mir auch nicht selber ausgesucht, sondern wir stecken ja in so einer Predigtreihe, die zum HGV-Jubiläum von unserem Verband sich ausgedacht worden ist. Und wir haben gesagt, wir hängen uns dran. Und heute kommt da ein Thema, wo man nicht sofort an Erntedank denkt. Das weiß ich, also keine Angst. Und trotzdem finde ich, es hat viel mit diesem Beschenktsein zu tun. Ich springe mit euch heute in einen Text aus Johannes 20. Wer seine Bibel dabei hat, darf sie gerne selber aufschlagen. Ansonsten blenden wir den Text oben ein, leider heute nicht im Livestream, aber ihr findet eine Bibel, ihr könnt Pause drücken. Genau, wir springen ins Kapitel 20, Vers 19 und finden die Jünger vor, mit folgenden Worten beschrieben. Es war am Abend jenes ersten Tages der neuen Woche. Die Jünger hatten solche Angst vor den Juden, dass sie die Türen des Raumes, in dem sie beisammen waren, verschlossen hielten. Die Jünger haben Angst. Und das nicht nur so klein bisschen, sondern wirklich gigantisch. Die haben Türen, Fenster, alles verrammelt, sich in diesem Raum abgeschottet, irgendwo in Jerusalem, wir wissen nicht genau wo, saßen sie in diesem Kämmerchen und waren ein Haufen verängstigter Menschen. Und nicht irgendwer, ja, also wie gesagt, die Jünger, die wir hinterher Apostel nennen, wo so Leute wie Petrus, Johannes, Jakobus dabei sind, die hinterher wirklich Wunder ausgesprochen und erlebt haben. Die sitzen beisammen und die Beschreibung, die Johannes trifft, der in diesem Haufen dabei saß, sagt, wir hatten alle echt Schiss. Wir hatten Angst. Da ging gar nichts mehr. Petrus vor allem, der hat vorher nur lautstark verkündet, mich hält nichts auf. Nichts. Er sitzt auch mitten in diesem Haufen. Warum? Weil sie was noch nicht wirklich in aller Dimension erkannt haben. Und das finde ich ganz spannend an dieser Stelle. Wer seine eigene Bibel hat, hat den Vorteil, er kann jetzt auch mal ein bisschen vorher lesen und ein bisschen hinterher lesen. Das könnt ihr nicht, das blende ich euch nicht ein. Es steckt ihnen ein krasser Schock in den Gliedern. Das ist klar, die Kreuzigung liegt erst 2,5 Tage zurück, oder 3 jetzt quasi. Also der Jesus, mit dem sie 3 Jahre unterwegs waren, wurde ans Kreuz genagelt. Er ist nicht selber runtergestiegen, er hat nicht vorher irgendwie... Er ist einfach gestorben. Und das war schon, also ich gebe zu, es liest sich hinterher immer so einfach, weil man weiß ja, dass es hinterher gut rausgeht. Aber wenn man mittendrin steckt, ich bin froh, dass ich nicht mittendrin gesteckt bin, sondern es gleich mit Schluss erfahren habe. Also das steckt ihnen in den Knochen, aber schon der zweite Stock steckt ihnen in den Knochen, und zwar der Bericht von Maria Magdala, das ist wirklich Vers vorher 18, die kommt und sagt, das Grab ist leer, Jesus lebt. Und dann sitzen die Jünger nicht freudestrahlend in ihrer Kammer, sondern immer noch voller Angst. Ich habe mir gedacht, das ist irgendwie so, wie wenn du vor diesem Gabentisch stehst, in deinen leeren Kühlschrank schaust und sagst, ich habe nichts. Wovon soll ich heute leben? Was soll ich essen? Du nimmst nicht wahr, dass eigentlich du dich nur umdrehen brauchst und die Wahrheit schon da ist. Und so ging es den Jüngern an diesem Tag, geistlich gesehen. Ja, der Kühlschrank war voll, der Tisch war gedeckt, Jesus war auferstanden, aber selber haben sie irgendwie nur das gesehen, er ist tot, und das kann doch nicht sein, dass, also die eine Frau, die muss verrückt sein, ich weiß nicht, was sie gedacht haben. Ich glaube nicht, dass sie für verrückt erklärt haben, aber ich stelle mir das wirklich so vor, sie standen quasi vor dem geistlich gigantisch vollen Gabentisch und konnten nicht erkennen, was hinter ihnen ist. Sie waren blockiert. Und da sind wir genau bei dem Punkt. Was löst so ein Gabentisch in dir aus? Mich macht er frei. Ich brauche über einen Großteil meines Lebens nicht nachdenken, weil ich weiß, der Tisch ist gedeckt. Das Konto ist so voll, dass ich nicht überlegen muss, wie ich durch den Alltag komme. Das befreit. Das nimmt mir eine gigantische Last. Und jede Last führt ja zu Angst, Furcht, Blockierung. Und genau das erleben wir in diesem Text geistlich. Die Jünger wussten theoretisch, was sie haben, dass Jesus schon auferstanden ist, aber sie hatten es nicht mit eigenen Augen gesehen. Es war für sie nicht so greifbar, dass es sie befreit hat. War es die Wirklichkeit? Nein. Die Wirklichkeit war, der Tisch ist schon voll. Da braucht man nicht drüber reden. Die Wirklichkeit war, Jesus lebt schon. Das wird erst nicht irgendwann so sein, sondern es ist so. Und das, obwohl sie vorher ja echt viel mit Gott erlebt hatten. Also 2 Brote, 5 Fische, Massencatering. Was würdet ihr denken, wenn hier 2 Brote und 5 Fische stehen und wir hinterher Mittagessen haben? Ja? Die Jünger haben genau das erlebt, dass es reicht. Und trotzdem, geistlich saßen sie gerade da und haben gedacht, wir haben nichts zu verteilen. Und dann kommt Jesus mitten in die Situation rein. Lesen wir einfach mal weiter. Viele kennen den Text, aber ich finde es trotzdem spannend. Mit einem Mal kam Jesus, trat in ihre Mitte und grüßte sie mit den Worten, Friede sei mit euch. Dann zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Als die Jünger den Herrn sahen, wurden sie froh. Oder andere Übersetzungen sagen, erfüllte sie Freude. Jesus betritt diesen, wohlgemerkt, verrammelten Raum. Das ist ja schon das kleine Wunder, wie er da überhaupt reinkommt, ohne irgendwie groß Umums. Er steht auf einmal einfach da und dort, wo geistlich gesehen dieser Gabentisch komplett leer war, ist auf einmal eine gigantische Fülle vor den Augen der Jüngern und sie sehen, hey, das, was vorher vielleicht eine Ahnung und eine kleine Hoffnung war, seit die Maria von Magdala da gekommen ist und die Frauen, das ist jetzt Gewissheit, das ist klar, das ist voll, gigantisch, wahnsinnig. Und sie wurden froh. Ich finde Johannes ja wirklich krass, der war da dabei und er benutzt ganz nüchtern, ganz sachlich ein paar wenige Worte, die doch deutlich machen, wie aus Angst gigantisch überfließende Freude wurde. Also bei euch ist das heute nur nicht angekommen, so wie ihr da sitzt. Ja? Also tut mir leid, wenn ich so rüber... Jetzt wird es langsam gerade ein bisschen besser, ja? Aber also Wahnsinn. Und er benutzt nur wenige Worte und ich finde es spannend, was. Er sagt einen Satz, ich gebe euch meinen Frieden. Und er hat das vorher schon angekündigt in Johannes 14. Da sagt er, ich gebe euch meinen Frieden, einen Frieden, wie ihn die Welt nicht geben kann. Lasst euch doch nichts in eurem Glauben erschüttern und lasst euch nicht entmutigen. So hat er es angekündigt und in diesem Moment, als Jesus wieder sagt, Friede sei mit euch, da ist dieser Friede über sie gekommen, mit einer gigantischen Facette, allumfassend, innerlich, aber eben nicht nur innerlich, sondern auch äußerlich. Es war in dem Moment alles anders. Und es war Genüge in den Jüngern. Müsst ihr euch mal überlegen, weil draußen standen dieselben Juden. Also Jerusalem hatte sich deswegen nicht geändert. Aber in den Jüngern und die Umstände der Jünger waren so verändert, dass aus dem verängstigten Haufen auf einmal ein fröhlicher, freudiger Haufen wurde, der dann, ein paar Wochen später, wirklich viel bewegt hat. Die Umstände sind die gleichen. Und als Jesus seine Hände auspackt und seine Seite zeigt, dann wird die Schockstarre nicht größer. Und ich weiß nicht, das ist so ein Zeichen, da denkt man ja normal nicht drüber nach. Da denkt man sich, ja, okay, klar, damit haben sie gecheckt, dass es wirklich Jesus ist. Aber sorry, nach 3 Tagen sah das bestimmt nicht so lecker aus. Ja? Also wer freut sich, Schwerverletzte zu sehen? Es ist recht gering. Aber genau das war es eigentlich, ja? Jesus steht da, zieht sein Hemd, sagt und sagt, hier, sieht sich cool an. Also weiß nicht, was er gesagt hat, aber normalerweise würde ich doch sagen, boah, das waren die Pharisäer, das waren die Schriftgelehrten, das waren die Juden, die da draußen stehen und uns an den Kragen wollen. Also eigentlich vergrößert das doch die Angst, wenn ich sowas sehe. Bei den Jüngern macht es das Gegenteil. Warum? Weil dieser gigantische Friede Gottes in ihnen drinnen ist. Und sie Jesus sehen in diesem Moment. Jesus geht dann aber sogar einen Schritt weiter. Er bleibt nicht dabei und sagt, so, schöne Kuschelrunde, gut ist, sondern er geht einen Schritt weiter. Und jetzt wird es herausfordernd. Ich warne euch schon mal vor. Vers 21. Friede sei mit euch. Also, selben Worte nochmal. Hat er in Vers 20 auch schon gesagt. Sagte Jesus noch einmal zu ihnen. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch jetzt. Und er hauchte sie an und sagte, empfangt den Heiligen Geist. Wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Wem ihr sie nicht vergebt, dem sind sie nicht vergeben. Puh, ist mal ein schlagartiger Wechsel, oder? Also Johannes ist ja echt knapp und kurz, also außer bei der Passionsgeschichte, da ist er sehr lang. Alles in Kurzform. Erst ein gigantischer Zuspruch, Friede sei mit euch. Und alles fällt von den Jüngern ab. Und dann ein ganz schöner Anspruch. Und er sagt, Friede sei mit euch, ja. Jesus verwendet sie sogar nochmal in diesem Kapitel, als er Thomas dann begegnet ist und den ganzen Jüngern nochmal. Das ist die Grundlage. Und das müssen wir auch wissen. Ohne diese Grundlage geht nichts. Wenn nicht Gottes Friede, diese Gewissheit in uns ist, dieser Gabentisch, den wir vielleicht nicht immer so plastisch sehen wie heute, aber der doch immer in unserem Rücken ist, dieser geistliche Gabentisch. Es ist alles getan, es ist erfüllt. Auf dem geht der Weg dann weiter und es kommt ein Anspruch. Den finden wir ausführlicher in Kapitel 28 im Matthäus-Evangelium, nennen ihn dann Missionsbefehl, aber faktisch ist das hier nichts anderes. In ein bisschen kürzeren Worten mit ein, zwei anderen Nuancen. Aber spannend finde ich die Formulierung. Ihr habt den gleichen Auftrag wie ich. Wie der Vater mich gesandt hat, sende ich euch. Und jetzt wird es spannend, denn wir sind nicht Fans von Jesus. Wir sind Nachfolger. Ein Fan ist jemand, der so wie ihr da sitzen darf und zuschauen. Applaudieren, Geld geben, damit man das Ganze finanzieren kann und ähnliches. Also Geld dürft ihr auch geben, kein Problem. Aber trotzdem, wir sind keine Fans Jesu. Wir sind nicht nur die, die da sitzen und sagen, boah, cool, was der alles gemacht hat. Wir sind Nachfolger. Und nicht irgendwelche Nachfolger, sondern Jesus sagt, so wie der Vater mich gesandt hat, sende ich euch. Und jetzt müssen wir das jüdische Sendungsverständnis so ein Stück anschauen. Ja? Das jüdische Sendungsverständnis ist wirklich, wenn da ein Bote ankam, dann war jedem klar, vor mir steht der König. Obwohl natürlich nur vielleicht auch so ein abgeranzter Bote vor mir stand, der gerade 300 Kilometer durch die Gegend galoppiert ist. Aber für jeden war klar, der Bote ist genauso wichtig und jedes Wort, was er sagen wird, ist wie wenn es mein König sagen würde. Und in diesem Zusammenhang zu raffen, so wie Gott Jesus gesandt hat, Jesus war Gott auf Erden, so sendet Jesus uns. Und wenn ich heute hier stehe, steht Jesus da. Und nein, ihr braucht nicht die Leute mit der weißen Weste holen. Ich weiß, ich bin nicht Jesus und auch nicht halb so vollkommen. Aber trotzdem, in dem Moment, wo ich seine Worte ausspreche, darf ich, und das ist ein gigantisches Privileg, und nicht nur ich, genauso du, Gottes Worte aussprechen. Also was das für eine Dimension ist, was da drinnen steckt, ja? Das ist, ich habe mir gedacht, wie könnte man es noch anders beispielhaft machen? Ist wie beim Staffelrennen. Da rennen ja im Regelfall 4 Leute nur los. Der erste hat diesen netten Stab, steht da in den Startlöchern und rennt los. Und er übergibt nach einer gewissen Strecke, je nachdem wie lang das ist und ob er zwischendurch Hürden rennen musste oder ähnliches, übergibt er diesen Stab. Und er übergibt damit alles, die Chance zum Sieg, die Vollmacht, alles übergibt er dem Nächsten. Und ich glaube, so ähnlich ist es auch mit Gott. Er hat erst diesen Stab an Jesus übergeben und Jesus sagt jetzt hier, bitte, hier ist der Stab. Und er fragt nicht mal, ob wir ihn nehmen wollen. Ein bisschen böse, gell? Er stellt sich nicht hin und sagt zu seinen Jüngern, ja, schön, dass wir uns heute wiedersehen. Übrigens, ich hätte da was für euch, wäre ganz nett. Ich entdecke das nicht in dem Text. Weiß nicht, wie es euch geht. Ich hätte es lieber so. Sondern steht knallhart drinnen, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Und da steckt wirklich viel drinnen, aber... Nein, ich wollte noch eine Lukas-Stelle zwischendurch kurz zitieren. Da kommt es nämlich auch nochmal raus. Wer auf euch hört, hört auf mich und wer euch ablehnt, lehnt mich ab. Wer aber mich ablehnt, lehnt den ab, der mich gesandt hat. Also merkt ihr, das meint Jesus ernst. Das sagt nicht, das schreibt uns nicht nur Johannes, dass es Jesus da gesagt hat, das schreibt auch Lukas, dass es Jesus an einer ganz anderen Stelle schon gesagt hat. Und das Coole finde ich aber, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich spüre in dem Moment eine klitzeklein gigantische Überforderung. Er schreibt weiter und sagt an der Stelle ganz knapp, ihr müsst es nicht allein machen, ihr kriegt noch den Heiligen Geist dazu. Gott in uns. Und er haucht sie in dem Moment an, steht da. Und ja, jetzt kann man drüber streiten, stopp mal, der kommt doch erst in der Apostelgeschichte 2, das ist doch ein paar Wochen später und ähnliches. Ja, ich glaube, dass es richtig deutlich wurde, das war erst Apostelgeschichte 2, aber an dieser Stelle wurde den Jüngern schon deutlich, jetzt sind wir neue Menschen. Und dieses Hauchen, das ist dasselbe Hauchen wie am Anfang der Bibel, hier ganz vorne, Genesis 1 oder 1. Mose 1, als Gott den Menschen schafft und so ein bisschen mit Matsch knetet. Und dann steht da in der Bibel, er hauchte ihm den Lebensatem ein. Selbes Wort. Er haucht sie an und sagt, hier habt ihr den Heiligen Geist. Und ihr seid jetzt, Paulus sagt es dann, neue Kreaturen, neue Menschen, komplett verändert. Ich weiß, ich würde es gerne öfter spüren. Ich fühle mich oft noch als alter Mensch. Aber ich bin durch den Heiligen Geist ein neuer Mensch. Und das hilft uns, diesen Auftrag zu tun. Und Vers 23, der zeigt nochmal, was für Dimension das hat, ja? Und ich will den nochmal vorlesen. Was macht dieser Satz mit dir, wenn du den hörst? Wem du die Sünden vergibst, dem sind sie vergeben. Und wem du sie nicht vergibst, dem sind sie nicht vergeben. Also der Satz kommt wieder in dieses Verständnis des Boten, des Bevollmächtigten. Wir haben die Macht, wie Gott sie uns gegeben hat. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich kann keine Sünden vergeben. Kommt sofort bei mir. Nein, kann ich nicht. Geht nicht. Die Juden hatten das auch sofort am Schirm. Also nochmal eine kleine andere Szene, die das deutlich macht. Matthäus 9, Vers 2. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten, du brauchst dich nicht zu fürchten, mein Sohn. Deine Sünden sind dir vergeben. Einige Schriftgelehrten dachten im Stillen, das ist ja Gotteslästerung. Das geht doch nicht. Der ist doch Mensch. Der kann doch nicht einfach sagen, deine Sünden sind dir vergeben. Das geht nicht. Das kann nur Gott. Und jetzt sagt Jesus hier, ihr, meine Nachfolger, alle, die ihr mir nachfolgt, ihr könnt das. Ihr könnt Sachen machen, die nur Gott kann. Wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Wem ihr nicht vergebt, dem sind sie nicht vergeben. Ein frommer Jude würde sofort sagen, Gotteslästerung. Aber für mich macht es nochmal deutlich, dass es ernst gemeint ist von Gott. Er gibt diesen Staffelstab an uns weiter. Mit allem drum und dran. Mit aller Vollmacht. Und ja, natürlich kann ich nicht Sünden vergeben. Ich werde es euch im Abendmahl aber bewusst zusprechen. Nicht, weil ich bin, sondern weil Gott meine Worte benutzt. Und ich glaube, da steckt auch eine Wahrheit drinnen. Der Satz ist natürlich kein Freifahrtschein im Sinne von, wie es die katholische Kirche mal ein paar Jahrhunderte lang gesehen hat, so nach dem Motto, wenn du nicht spurst, wirst exkommuniziert, keine Chance mehr bei Gott. Ich glaube nicht, dass ich das bestimmen kann. So wie es die katholische Kirche Jahrhunderte lang behauptet hätte, dass sie das kann. Ich glaube nicht, dass dieser Satz als Machtinstrument zu gebrauchen ist, so nach dem Motto, entweder du machst, was ich will, oder. Aber ich glaube, dass er nochmal deutlich machen will, wie viel Macht auch unsere Worte haben. Ob wir den Mut haben, die gute Botschaft weiterzugeben, dann kann ein Mensch erkennen, wie sehr ihn Gott liebt. Oder ob wir manchmal auch den Mut haben zu sagen, du, überleg dir das nochmal, ob Gott wirklich so ein Depp ist und nur für alte Leute oder nur irgendwas, weil es hat Auswirkungen für deine Ewigkeit. Ich glaube, in dem Sinn haben unsere Worte Gewicht, weil nämlich die Auswirkung, die ein Mensch, die Reaktion darauf, die kann einen Unterschied machen, nicht nur für diese Sekunde, sondern für alle Ewigkeit. Und in dem Sinn ist dieser Satz gigantisch. Ja, Gott ist gnädig und barmherzig. Ja, Gott wünscht sich deine Nähe. Gott hat durch den stellvertretenden Tod Jesu eine Möglichkeit eröffnet. Und ja, wir können den Weg einfach nützen. Und nein, es passiert nicht einfach so. Nein, Gott vergibt nicht ohne diesen Weg. Und nein, obwohl Gott allmächtig ist, zwingt er auch keinen dazu. Also wenn du hier sitzt und dir denkst, die Sache mit Gott, ich weiß es nicht. Gott wird dich nicht zwingen. Aber Gott wird dich immer wieder einladen und ich werde dich auch immer wieder mit nerven. Weil es, was wichtig ist, weil es was ist, was nicht nur Auswirkungen für hier und heute hat, sondern für alle Ewigkeit, wenn du erkennst, wie überreich dich Gott nicht nur materiell, sondern vor allem auch geistlich beschenkt hat, wie überreich er dich versorgt hat und wie er den ganzen Weg schon geöffnet hat. Aber du musst es selber ergreifen und erkennen wollen. Und wer Jesus kennenlernt, wer versteht, wie beschenkt er ist, der kann dann auch weitergeben. Der kann diesen Staffelstab annehmen und es bitte nicht als neue Last Jesu sehen. Das will Jesus nicht. Aber als gigantisches Geschenk, Privileg, Vorrecht, dass wir nicht irgendwie ein kleines Nichts sind, sondern wirklich Boten Gottes mit aller Dimension. Und wir brauchen diesen Weg nicht allein zu gehen, sondern der Heilige Geist geht ihn mit uns. Und ich habe das in meinem Leben erlebt, Entschuldigung, wenn ich manchen langweile, ich fühle mich nicht als der große Mensch, der irgendwo vorne stehen darf. Ich habe es gehasst, Referate zu halten. Mit 20 konnte ich nicht viel reden auf einmal, sonst wollte mich jeder weghaben. Aber Gott wollte irgendwie, dass ich bei diesem Staffelstab-Ding manchmal auch vorne stehe. Und ich muss sagen, er hatte recht. Er hat mir Fähigkeiten und Gaben gegeben und er ist einen Weg mit mir gegangen, sodass ich es jetzt in einer anderen Weise tun kann. Nicht einer besseren Weise, in einer anderen Weise und an einer anderen Stelle. Und die Frage ist, wo schickt dich Gott mit deinem Staffelstab hin? Wo sollst du erzählen? Aber wie gesagt, vergesst nie die Grundlage. Die Grundlage steht heute bildlich vor uns und ich bitte dich, dass du übersetzt auch ins Geistliche. Du musst erst mal entdecken, wie überreich beschenkt du bist. Das ist die Grundlage und das bleibt die Grundlage. Und wenn du diesen Zuspruch erkannt hast, dann bleibt auch der Anspruch. Erzähl den Menschen, wie überreich Gottes Tisch auch für sie gedeckt ist. Und Dankbarkeit ist meiner Meinung nach ein gigantischer Schlüssel, weil ich befreit bin, nicht nur von materiellen Sorgen hier bei uns, sondern auch von meinem Geistlichen. Ich muss mir keinen Kopf machen, ich muss mich nicht abstrampeln, ich muss nicht. Darf ich losgehen? Der Rücken ist frei und ich darf losgehen. Und nein, die Schritte sind nicht einfach, das verspreche ich euch nicht. Es wird auch immer wieder Überwindung kosten, aber ich darf losgehen als Botschafter Gottes in seiner Vollmacht. Und wir feiern gleich zusammen Abendmahl und wir haben heute echt volles Haus hier. Wir wussten schon fast nicht mehr hin, wie wir es machen sollen. Aber wir feiern heute auch noch Abendmahl. Das steht so ganz unscheinbar hier heute. Und das ist ein gigantischer Zuspruch. Und den bitte ich dich wirklich, dass du ihn annimmst. Diesen Zuspruch von Gott, den er dir gibt. Ich bin für dich gestorben. Ich habe alles getan. Der Rücken ist frei. Du musst dir darüber keinen Kopf machen. Du bist mein Kind. Und vielleicht kommt dir auch ein Dank übers Herz, dann spreche ihn auch in dem Moment ruhig laut aus oder leise vor Gott. Wir haben später auch noch die Erzählzeit, also ich lade euch da ein, ohne Video dann, hinterher auch noch gegenseitig uns zu ermutigen, wo habe ich Gott erlebt oder wo brauche ich Gebet von allen. Und in dem Bewusstsein aber dann den Staffelstab anzunehmen. Und den möchte ich euch und Michael hilft mir symbolisch überreichen. Es wird leider nicht ganz reichen. Es freut mich ja, aber ich habe bei 80 aufgegeben. Aber jedem Haushalt und jedem anderen möchte ich so einen Staffelstab übergeben. Und er kommt nicht von Michael und er kommt nicht von mir, sondern es ist Jesus, der in dir geben will und dir zeigen will, du hast Vollmacht. Lass dich damit nicht unter Druck setzen. Bitte nicht falsch verstehen. Aber du hast Vollmacht und überleg, wie du als Botschafter Gottes in dieser Welt Gutes tun kannst. Gott segne dich dabei. Ich habe euch noch ein paar Fragen mitgebracht. Danke, Erich, wenn du das musikalisch untermalst. Und dann bin ich gespannt, wohin Gott mit uns geht, mit diesem herausfordernden Auftrag. Amen.